Ja, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Sinn finden im Dreiklang des Lebens, heute etwas anders, als ich es ursprünglich geplant habe, aus gegebenem Anlass. Ich habe dem Uki gesagt, ich predige am Sonntag über den Himmel, und der Uki hat gesagt, ich freue mich. Und ich freue mich auch auf diese Predigt. Und ich freue mich auf dieses Thema, auch wenn das ein Thema ist, das viele von uns vielleicht in- und auswendig kennen. Aber vielleicht sind wir ja auch nicht ganz alleine heute Morgen, denn das Schöne an unseren Gottesdiensten ist ja gerade, man kann jetzt auch mal so von zu Hause aus miterleben, wie das ist, wenn eine Gemeinde ja in so einer Situation ist, dass jemand, den sie sehr geliebt hat, plötzlich nicht mehr da ist, wie man das würdigt und wie man das feiert. Aber Sie können vielleicht auch miterleben, wie das ist, wenn man Hoffnung hat. Hoffnung hat auf eine Zukunft. Es liegt an uns heute Morgen, die wir viel über den Himmel schon wissen und viel darüber gehört haben, ob wir dem Heiligen Geist erlauben, aus dem Bekannten trotzdem etwas zu machen, was uns neu motiviert. Neu motiviert, nachzudenken, was wir in Anbetracht unseres Morgens mit Blick auf die Ewigkeit für Entscheidungen treffen und zweitens, ob wir uns von dieser Aussicht und diesem Blick in diese so ganz andere Zukunft, die da vor uns liegt, auch neu motivieren lassen, unseren Glauben wieder richtig lebendig werden zu lassen, falls das in letzter Zeit so ein bisschen, ja, dahingegangen ist. Es gibt eine Menge an geschriebenen und auch gesungenen Texten, die sich mit dem Leben auf eine Art und Weise befassen, als gäbe es kein Morgen. Die Rede ist von vielen säkulären Texten oder Liedern. Und selbst in der Bibel gibt es einen Satz, einen Vers, den Paulus gesagt hat, und der lautet: Lasst uns feiern und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Interessanter Satz, so aus dem Munde des Apostels Paulus. Und wenn man den Kontext nicht kennen würde, in dem er das gesagt hat, würde man glauben, der Paulus ist ein Freund vom Karneval. Dabei hat er eigentlich nur ein Zitat aus dem Alten Testament gebracht, im Zusammenhang mit dem Thema der Auferstehung, und gesagt, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, dann kann man sein Leben auch so leben, als gäbe es kein Halten und kein Morgen. Und so ist das auch. Aber es gibt ja eben auch Menschen, die vielleicht so denken. Da gehört der Jupp auch dazu. Der Jupp Schmitz. Den Jupp Schmitz kennen viele, zumindest Dabringhauser. Denn der Jupp Schmitz hat ein Lied gedichtet, das vielen Karnevalisten bis heute ganz bekannt ist und das sie immer wieder schmettern. Und das Lied heißt, wir kommen alle in den Himmel. Und da drin heißt es, ich lese euch das mal vor: Kinder, ich weiß ja, ihr habt es nicht leicht, bis ihr im Leben das Soll erreicht. Was ihr getan, steht im Buche der Zeit, ob ihr nun Schmitz oder Müller seid. Alle die Zahlen, die sauber geführt, werden am Ende addiert. Doch die Rechnung hat keinen Verdruss, sie bringt uns alle nur Plus. Und dann kommt der Refrain. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lass euch gern rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Keine Sorge, das ist nicht mein Predigttext. Aber ist ein interessanter Text und ich finde sehr bezeichnend, dass der Jupp hier den Eindruck hat, dass es für den Eintritt in den Himmel einfach nur ein paar Punkte bedarf. Und wir könnten jetzt darüber schimpfen, wir könnten aber auch hingehen und sagen, die Christen hatten und haben echt Mühe, die gute Nachricht von Jesus so zu kommunizieren, dass die Menschen begreifen, dass es mit Blick auf den Himmel gar nicht um Punkte geht, sondern dass es darum geht, wer Jesus kennt. Also dieses Lied ist eigentlich auch eine Anfrage an mich der ich predige und der ich den Menschen erzählen will, dass es eine gute Nachricht gibt. Der moderne Mensch oder der Mensch überhaupt, der geht die Sache und ging die Sache mit dem Morgen, mit dem Tod, mit der Ewigkeit immer mal wieder relativ gedankenlos an. Zuletzt natürlich auch, bis Corona kam. Und als Corona kam, hat man wieder angefangen nachzudenken über diese Dinge, weil Corona länger geblieben ist und bleiben wird, als uns lieb ist. Angst und Tod haben wir wieder ganz neu kennengelernt. Und wenn wir die Bilder zum Beispiel auch aus Indien oder Brasilien an uns heranlassen, dann merken wir, das tut weh. Das ist nicht mal eben so wegzustecken. Und ganz egal, die Art und Weise des Umgangs mit Corona von Seiten der Politik oder der Medien oder von uns Christen, ist ein ganz anderes Thema, darum geht's mir überhaupt nicht. Manche haben vorher gelebt, als gäbe es kein Halten mehr. Und obwohl man anhalten müsste, ein bisschen nachdenken sollte, tun das viele immer noch, in der Hoffnung, dass sie es bald wieder richtig krachen lassen können. Und ganz ehrlich, so ein bisschen gehöre ich auch dazu, weil ich lasse es auch gerne krachen. In etwas anderer Art und Weise, aber ich habe gern Gemeinschaft. Ich nehme Menschen gerne in den Arm. Ich bin gern mit Leuten zusammen und ich wünsche mir, dass das Leben wieder weitergeht, so wie es vorher war. Und ich glaube, wir wünschen uns das alle, dass wir das Leben wieder feiern können. Dass wir wieder feiern können, aber eben keinen Maskenball, so wie wir das gerade immer tun. Und die durch uns oder die durch Corona uns verordnete Zeit der Pause und des Nachdenkens hat aber auch etwas Gutes. Weil Zeit zum Nachdenken hilft, mal wieder die Dinge in Perspektive zu setzen. Und in schwierigen Zeiten tun wir Menschen das sowieso viel, viel eher als in Zeiten, wo es uns richtig gut geht. In Schockmomenten wie 11. September oder Schockmomenten wie Tsunami, 230.000 Tote oder wenn der Tod ganz normal einfach im Alltag zuschlägt und dann noch überraschend, ganz egal, ob das durch einen Unfall ist oder weil ein geliebter Ehemann, Vater, Opa plötzlich mit 96 Jahren stirbt, so wie Karl. Und in Zeiten wie diesen werden wir nachdenklicher und das ist ganz unabhängig vom Alter. Ob wir jung sind oder ob wir schon ein bisschen älter sind, spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Tod macht nachdenklich. Und dann sind so Sätze wie, so ist das Leben halt, die werden nicht mehr ganz so laut gesagt. Die Musik verstummt. Und es ist meist die persönliche oder auch die globale Katastrophe und eben damit verbunden auch der Tod, die dafür sorgen, dass wir mal nicht schneller reden, als wir denken. Psalm 90, da hat Mose gebetet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und der Mose hat das nicht gesagt, damit wir jetzt ganz deprimiert durchs Leben laufen, sondern es war also keine Absage an das Leben und an die Lebensfreude, sondern es war im Grunde genommen eine Aufforderung, setz dich einfach mal hin, denk mal nach, setz die Dinge, dein Heute, ins Verhältnis zu morgen, zu dem, was da kommt. Denk einfach mal über dein Handeln, über deine Ziele nach. Halt einfach mal an und frag dich, was wäre, wenn? Was wäre eigentlich, wenn es doch ein Morgen gäbe und mit dem Tod nicht alles aus ist? Für uns Christen keine Frage. Aber für die, die vielleicht nicht glauben, eine andere Geschichte. Als ich damals in der Phase meines Lebens war, wo ich mich mit diesen Fragen sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe und nach Antworten gesucht habe, habe ich damals 9. oder 10. Klasse Realschule meine Lehrerin eben auch gefragt, weil ich das nicht verstanden habe mit der Herkunft, wo komme ich her, wo gehe ich hin und habe gesagt, ja, aber wie verhält sich das mit diesem Knall, der da am Anfang der Entstehung der Erde angeblich war? Gibt's da jemanden, der es hat knallen lassen? Und sie hat gesagt, ich habe euch das auch schon mal erzählt, wir sind nicht dazu da, philosophische Fragen zu beantworten. Lehrer sind nicht dazu da, philosophische Fragen zu beantworten. Lehrer sind nicht dazu da, dir den Sinn des Lebens zu erklären. Du suchst nach Antworten vielleicht, immer noch oder gerade erst recht. Meine Antwort ist, es gibt ein Morgen. Es gibt eine Zukunft. Es gibt einen gnädigen und liebevollen Gott, der dich meint und der dich sucht und der dich will. Es gibt einen Himmel. Und wenn du auf der Suche bist und wenn du merkst, da ist irgendwas, das dich ahnen lässt, dass es etwas geben könnte, dann schlag diese Gedanken nicht tot, sondern nimm sie ernst, denk drüber nach und gib mir vielleicht heute Morgen einfach auch die Chance, dir ein bisschen Geschmack zu machen auf diesen Himmel, an den ich glaube, mit ein paar Bildern, die das Neue Testament uns malt. Da wäre zum Beispiel, das ist das erste, dieses Bild vom neuen Jerusalem. Im Hebräerbrief da steht, wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Stadt, die suchen wir. Und Bodo hat Johannes 14, 1 bis 6 gelesen, O-Ton von Jesus Christus, der uns erzählt hat, dass er uns Wohnungen baut. Ist doch krass, dass der Herr Jesus sagt, er baut uns Wohnungen. Ja, wo baut er die denn? Ich gehe davon aus, dass er das in dieser Stadt auch tut. Details nennt er keine. Aber dadurch, dass Jesus bei allem, was er gesagt hatte zu Lebzeiten, dass alles, was er sagte, wirklich Hand und Fuß hat oder hatte, glaube ich, dass er das nicht philosophisch meinte. Er meinte das tatsächlich so, dass er uns Wohnungen bereitet. Und ich stelle mir eben vor, dass diese Wohnungen in diesem neuen Jerusalem sind. Und die Bibel beschreibt dieses neue Jerusalem als aus Gold und Edelsteinen und so weiter gebaut. Unvorstellbar. Und es ist erstmal überhaupt nicht entscheidend, ob du heute Morgen hier sitzt und du dir vorstellen kannst, ob dieses neue Jerusalem, das die Bibel beschreibt, tatsächlich so ist, ist erstmal völlig wurscht. Oder ob der Johannes einfach versucht, in Worten etwas zu beschreiben, das viel, viel größer ist, als was er überhaupt in Worten beschreiben kann, spielt erstmal gar keine Rolle. Fakt ist, dass Jesus sagt, die Stadt existiert. Und ich bin sicher, dass der Karl am Donnerstag mit 96 Jahren seine Wohnung bei Jesus bezogen hat. Und ich bin auch sicher, dass er uns zurufen würde heute Morgen, Leute, viel, viel schöner, als was ich dachte. Ihr kennt ihn ja. Als ich auf der Beerdigung meines Großvaters war, ist schon ein bisschen länger her, jemand, den Karl auch gut gekannt hat, da habe ich eine Entscheidung getroffen im Blick auf meine eigene Beerdigung. Und manche werden sagen, oh, bloß nicht. Ich verrate es euch trotzdem. Der Opa, der hatte festgelegt, dass vorher, bevor er starb, dass auf seiner Beerdigung ein Lied gesungen wird. Und wir sind ja beim Dreiklang des Lebens, da passen Lieder ja rein. Ne? Und das Lied, das viele nicht mehr hören können, aber ich über alles liebe, ist das Lied, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Und obwohl ich so ein Freund bin von modernen Worship-Songs und modernen Liedern, habe ich die Entscheidung gefällt, und Carola weiß das auch, dieses alte Lied muss auf meiner Beerdigung gesungen werden. Und falls ich Corona überlebe, kann man das ja nur sagen, denn momentan dürfen wir ja nicht singen auf dem Friedhof, aber sollte ich erst dann sterben, wenn wir es wieder dürfen, bitte denkt dran, dieses Lied möchte ich gern gesungen haben. Und dieses Lied hat jemand geschrieben, der Name ist Charles Hutchinson Gabriel. Der hat gelebt von 1856 bis 1932. Also die Wege von Karl und ihm hätten sich noch kreuzen können. Ne? Und dieser Mann, der soll so um die 7000 Lieder komponiert haben. Kann man sich fast nicht vorstellen. Und dieses Lied ist dann nachher aufs Deutsche übersetzt worden von der Hedwig von Redern. Aber ich sing euch das mal vor. Nee, das tue ich jetzt nicht, weil ich würde das sonst machen, aber wir sind ja live. Nein, ich singe euch das nicht vor, aber ich lese euch mal den Text vor. Weil das ist richtig tolle, tiefe Theologie. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und dann kommt der Refrain, und das ist dann immer sehr emotional, wenn das die singen, die das schon lange singen. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und dann kommt die zweite Strophe. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Egal wie schön die Wohnung ist, Jesus wird der Grund der Freude und Anbetung sein. Und dann das Dritte, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Mein Opa, der war von der Hoffnung auf diese Stadt, auf diese goldene Stadt durchdrungen. Und wer weiß, vielleicht unterhält er sich jetzt oder demnächst mal mit dem Karl darüber, was aus seinem Enkel so geworden ist. Und vielleicht wird der Karl sagen, Arthur, der predigt zwar ein bisschen lang manchmal, der Carsten, aber dass der mal Pastor bei uns in der Gemeinde wird, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe viel für ihn gebetet. Das steht in meinem Konzept, weil der Karl eben auch ein Beter war. Aber lassen wir den Himmel mal selber zu Wort kommen, in Offenbarung 21. Ein kleiner Auszug, ich lese euch das mal vor. Und manchmal hilft es, wenn man die Augen zumacht und sich das vorstellt, was hier steht, um das noch bewusster an sich ranzulassen. Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Puh, muss man mal so an sich heranlassen, ne? Man kennt das ja alles, aber Pastor Joachim Kochlovius, der ist zwar Pastor, aber der hat nicht immer geglaubt, was in der Bibel steht und schon gar nicht, dass das wortwörtlich gemeint war, aber irgendwann wurde es ihm klar. Und er schreibt, wenn Gott diese wunderbare Schöpfung, also unseren Makrokosmos, den Mikrokosmos erschafft, durch die bloße Kraft seines Wortes, dann werden wir ihm doch wohl auch zutrauen können, diese Stadt, ihre Konzeption und ihren Bau durchgeführt zu haben. Da hat er recht. Und Gott selbst, der Johannes diese Vision auf unser Morgen ermöglicht hat, der legt eben Wert darauf, dass wir glauben, dass das tatsächlich so sein wird. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, schier unvorstellbar. Und doch ist diese Stadt die Grundlage der Hoffnung von uns Christen, von uns Jesusjüngern. Als man die Christen damals unter Nero den Löwen zum Fraß vorwarf oder heute noch in manchen Teilen der Welt einfach exekutiert, da bin ich sicher, dass es der Blick auf diese Stadt und auf diesen Thron, auf dem Jesus Christus sitzt, gewesen ist und immer noch ist, den die Menschen in den Blick genommen haben und nehmen, um das, was da auf sie zukommt, an Folter und Leid auszuhalten. Es ist der Blick auf die Ewigkeit. Zweitens, der Thron Gottes und Christi sind das zentrale Element des Himmels. Vielen ist es nicht bewusst, dass die gesamte Bibel eigentlich ein ganz zentrales Thema hat. Ich habe das angedeutet in meinen letzten Predigten. Es ist die Königsherrschaft Gottes. Gott ist König. Und ich erwähnte das letzte Woche eben schon, dass das sehr bedeutungsvoll ist, vor allen Dingen, wenn wir in der Gegenwart des Reiches Gottes leben wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, uns bewusst zu machen, wir folgen nicht irgendwem. Wir folgen dem König Jesus, dessen Prinzipien so anders sind. Und schon das Alte Testament hat das in scharfen Konturen immer wieder herausgestellt. Und als wir am Donnerstag im engen Familienkreis den Karl verabschiedet haben und um sein Bett standen, der ja gerade 96 geworden ist, da fiel mir ein, dass ich gerne aus dem Psalm 96 lesen würde, einer meiner Lieblingspsalmen. Da steht: Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Im Hebräischen steht da sogar Nichtse. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und jetzt kommt's. Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. Der Herr ist König. Und wir haben gesagt, als wir da im Bett standen, und der Karl sieht ihn jetzt live. Wir können es uns nur vorstellen. Und dass dieser König einen Thron hat, wird uns an vielen verschiedenen Stellen im Neuen Testament eigentlich auch deutlich. Und Jesus selber spricht davon, dass wenn er kommt, dass man ihn auf diesem Thron auch sieht. Und ich habe euch letzte Woche gebeten, euch mal vorzustellen, wie das ist oder wie das war in dem Moment, als Jesus am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat, wie diese Türe zum Thronsaal im Himmel aufgegangen ist und endlich freier Zugang war zu Gott, dem Vater, weil Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben am Kreuz diesen Zugang geschaffen hat, weil er unsere Schuld, die uns von Gott getrennt hat, weggenommen hat. Und heute fällt mir die Vorstellung noch etwas leichter, weil ich mir vorstellen kann, wie der Karl genau durch diese Türe geht oder gegangen ist. Und was mich in Sachen Thron mit am meisten berührt, ist aber die Tatsache, dass dieser Thron nicht erst von Bedeutung ist für mein Leben im Morgen, sondern dass dieser Thron für mein Leben heute von Bedeutung ist. Dass Jesus auf diesem Thron sitzt und sagt: Ich vertrete euch. Ich bin unablässig für euch da. Und ganz intensiv sogar, das zeigt dieser Bericht von Stephanus, als Stephanus in Apostelgeschichte 7 gesteinigt wird, da finden wir diesen Text. Ich lese euch den mal vor, weil der eben auch so eindrücklich ist. Die Menschen, die ihn dann steinigten, haben seine Predigt gehört, und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Da sieht einer Jesus vor seinem Thron stehen, und alle, die das hören, halten sich die Ohren zu und schreien vor lauter Wut. Dass die Menschen sich die Ohren zuhalten, weil sie andere vom Himmel reden hören, ist schon irgendwie krass. Und bis heute ist das so, wer nicht an Gott glaubt, der hält die Glaubenden ja manchmal auch einfach für ein bisschen dumm und dümmlich. Und das war schon immer so. Und nein, weil das so ist, brauchen wir Christen uns nicht als Opfer zu fühlen, denn ist ja auch okay, wenn man so über uns denkt. Weil die Chance, dass es den Himmel gibt und die Ewigkeit an das, was wir glauben, die ist ja lediglich 50-50. Wir können es ja nicht beweisen. Deshalb reden wir von Glauben. Und jeder Atheist und jeder Agnostiker, der muss sich allerdings auch eingestehen, wenn er das heute Morgen hört, dass wir an diesen Himmel glauben, dass wir an diesen Jesus glauben, an diese Ewigkeit und an diese Stadt. Jeder denkende Agnostiker und Atheist muss sich aber auch eingestehen, dass das, was er glaubt, nur eine Chance von 50-50 hat, wahr zu sein. Und ich finde, egal, ob man den Himmel und die Ewigkeit jetzt wegdiskutieren möchte, ob man an Karneval Witze über den Himmel macht, ob Gelehrte meinen, bessere Argumente dafür zu haben, dass das Universum ein Produkt des Zufalls ist und nicht aus der Hand eines Schöpfers stammt. Ganz egal, was andere denken, es geht beim Glauben immer nur um Glauben, erstmal nicht um Wissen. Es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass das, was wir glauben, Sinn macht, aber es geht nicht darum, irgendwas zu beweisen. Du entscheidest, was du glaubst. Das ist die Verantwortung von jedem einzelnen Menschen. Wer glaubt, dass Jesus Christus eben nicht nur starb, sondern lebt, weil er auferstand, der kann eben auch den Himmel offen stehen sehen wie so ein Stephanus. Wir können das sehen, weil wir das glauben. Weil der Glaube an Gott und die Ewigkeit auch nur deshalb Sinn machen, weil Jesus lebt. Wenn Jesus nicht leben würde, dann wäre das alles für die Katz. Und das ist genau das, was Paulus meinte, als er den Satz gesagt hat: Wenn ihr wollt und nicht glaubt, dass die Auferstehung so gibt, dann könnt ihr euer Leben auch leben, als gäbe es kein Halten und kein Morgen. Ist ja logisch. Aber wenn es ihn gibt, dann ist es anders. Du entscheidest. Du entscheidest, was du damit machst. Und du trägst die Konsequenzen. Das gehört dann auch dazu. Das Dritte. Der Thron und das Drumherum. Der Thron ist ja zentral in der Ewigkeit und der steht eben auch für das Leben. Nicht nur für die Herrschaft, sondern auch für das Leben, das ganz neue Leben, das eben von Gott und von Jesus Christus ausgeht. Und in einer Zeit, in der wir Fantasy-Filme gucken können, die über die digitalen Möglichkeiten heute unglaublich beeindruckende Welten schaffen können, sind diese Bilder vom himmlischen Jerusalem, die goldene Stadt, das ist eigentlich heute nichts Besonderes mehr. Das Besondere ist, dass wenn man glaubt, dass es existiert, es eines Tages Realität wird. Und jetzt schon Realität ist für die, die es glauben. Und bei allen Fantasy-Filmen, die ich gucke, weiß ich immer, keine Realität. Aber Jesus, dann kann ich schon hier im Jetzt glauben, dass das etwas Besonderes ist, was da auf mich zukommt. Dass dieser Jesus auf dem Thron sitzt und ich ihn für bare Münze nehmen kann, ist doch gewaltig. Denn dieser Jesus ist erlebbar, weil er lebt. Jesus erweckt diese Bilder der Bibel zum Leben, zur Realität für die Menschen, die ihm glauben. Aber, das sagt die Bibel, auch für die, die ihm nicht glauben. Denn jedes Knie wird sich eines Tages vor diesem Thron Jesu beugen. Und wird bekennen, wie die Bibel sagt, dass Jesus tatsächlich dieser König ist, den wir predigen. Offenbarung 22, da ist von diesem Strom die Rede. Ich lese euch da nochmal einen Text vor und wenn ihr wollt, versucht es euch nochmal bildlich vorzustellen. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, also Jesus, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms sind Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach schon wieder, diese Worte sind gewiss und wahr. Ich denke dann immer, wow, wenn ich mir das so vorstelle, unglaublich, so ein Strom mit kristallklarem Wasser, Bäume, die 12-mal Frucht tragen, Jesus dienen in einer Stadt, in der es keine Sonne mehr braucht, weil die Herrlichkeit Gottes sie erleuchtet. Wahnsinn. Und last but not least, mein letzter Punkt und meine Frage an dich. Was macht der Himmel mit dir? Was ist die Konsequenz so einer Predigt, die ja eigentlich nur schildert, was die Bibel als Tatsache hinstellt? Was machen wir? Und wenn du zuhörst heute Morgen und du bist jung, dann beschäftigen dich wahrscheinlich viele, viele Dinge heute Morgen. Und zum Nachdenken bleibt eigentlich auch nicht mehr viel Zeit. Denn man wacht ja morgens, selbst in meinem Alter, mit dem Blick aufs Smartphone auf und geht mit dem Blick aufs Smartphone auch ins Bett. Man ist abgelenkt. Man kommt nicht mehr groß zum Nachdenken. Und meine Einladung an dich ist, nimm dir bewusst Zeit für Momente, in denen du die Frage stellst, wofür das alles? Wofür bin ich da? Was macht dieses Leben mit mir? Und wenn du ahnst, so tief innen drin, dass da etwas ist oder vermutest, dass da etwas sein könnte, was nach dem Tod kommt, dann unterdrück das nicht. Drück's nicht weg, zips oder zaps nicht weg, sondern denk nach über diesen Jesus auf dem Thron, weil die Bibel sagt, er klopft an. Auch dieses Bild benutzt die Bibel an einer Stelle. Und die sagt auch, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Dieses Sehnen nach der Ewigkeit. Und wir sollten diese Momente nicht totschlagen, weil es Momente sind, in denen Jesus an unser Herz klopft und sagt, hey, lass mich rein. Ich will Zeit mit dir verbringen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du mich einlässt, dann werde ich mit dir Gemeinschaft feiern. Jesus will sein Leben mit dir teilen. Das ist das, was er möchte. Und möchtest du? Du entscheidest. Und ihr, die hier sitzt und nicht mehr ganz so jung seid wie der hier steht, wir haben die meisten Entscheidungen im Leben schon getroffen. Da ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Viele Dinge grundlegend entschieden und das Leben entwickelt sich jetzt weiter, so ist es halt. Manchmal habe ich den Eindruck, das Gleiche passiert mit unserem Christsein. Das geht halt irgendwie so weiter, ist halt so. Nichts Spannendes mehr. Man macht halt einfach. Aber auch du und ich, wir können heute Morgen ganz neu entscheiden, was wir mit unserem Leben machen, wenn wir diese Ewigkeit nochmal ganz bewusst in den Blick nehmen. Wenn wir uns das nochmal ganz bewusst vor Augen führen, dass wir auf dieses Ziel hin leben. Das kann nämlich was mit uns machen, weil da ein König auf dich wartet, der jetzt schon für dich da ist. Ein König, für den es sich zu leben lohnt, so wie letzte Woche erklärt. Und wenn du ihn kennst und lange Christ bist, aber ein bisschen auf Distanz gegangen bist oder das nicht mehr so fühlst wie am Anfang, möchte ich dich einladen, dich ruhig auch mal an mich zu wenden, weil ich glaube, ich bin kompetent genug, um dir erklären zu können, wie dieses Leben mit Jesus wieder Spaß macht. Weil das ist das Ziel, das Jesus hatte, als er uns befreit hat. Er will, dass wir Spaß haben. Spaß am Leben. Und ich sage bewusst Spaß und nicht Freude. Wir können dieses Leben leben, weil es nicht im Sinne Jesu ist, dass wir unser Leben trocken, traurig und lahm leben. Im Gegenteil. Gib mir eine Chance. Melde dich gerne, wenn das für dich ein Thema wäre. Genau. Und wenn wir schon ein bisschen älter sind, als die, die jetzt hier sitzen oder viele, die hier sitzen und stehen, sondern richtig alt, so wie der Karl alt war, dann ist uns der Himmel einfach näher als vielen anderen auch. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich so alt bin, dass ich weiß, es könnte jeden Tag passieren, dass ich zu meinem Heiland gehe. Noch kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die unter euch, die das betrifft, Menschen wären, die andere begeistern könnten, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Weil ihr vielleicht schon ein ganzes langes Leben mit diesem Jesus gelebt habt und wisst, dass man sich auf den verlassen kann. Und dass da etwas kommt, was von einer Herrlichkeit ist, die nicht mit dem zu vergleichen ist, was wir hier leben. Der Tod ist und bleibt der letzte Feind des Menschen. Der Tod ist und bleibt was ganz Grausames, etwas, das wehtut. Aber es bleibt nicht immer so. Und auch eine Zeit der Trauer geht wieder vorbei und wir werden Hoffnung schöpfen, weil wir wissen, es kommt etwas, das unsäglich viel schöner ist als das, was wir hier erleben. Und zu diesem Leben möchte ich dich einladen. Ob du Christ bist und schon lange mit Jesus unterwegs bist, leb dieses Leben fröhlich und gewiss. Und wenn du noch kein Christ bist, denk mal drüber nach, ob diese 50-50 nicht doch eine 100% Chance auf ein Leben nach dem Tod in Jesus Christus sind. Amen.